Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wenn es um Black Music aus Deutschland geht, dann geht es meistens nicht um das hier.
Mütterlein, Mütterlein, könnte es noch mal so wie früher sein, als du mich mit deiner lieben Hand geführt durchs Kinderland.
Das ist ein Song von 1952, aufgenommen von der schwarzen Hamburger Sängerin Marine Jahr, eine Künstlerin, die damals ziemlich vereinnahmt und auch ausgenutzt worden ist von der Unterhaltungsindustrie und die heute ziemlich vergessen ist. Jetzt aber wird an sie erinnert und auch an viele andere schwarze Musikerinnen und Musiker aus Hamburg in einem neuen temporären Museum. Ab morgen kommt ein neuer Winnetou-Film in die Kinos. Das ist ein Winnetou-Film für Kinder. Die Älteren kennen ja wahrscheinlich fast alle Winnetou. Karl-May-Geschichten aus dem Wilden Westen sind hier in Deutschland extrem bekannt. Und seit ein paar Jahren werden diese Geschichten aber auch immer kontroverser diskutiert, weil das sei eine sehr europäische Perspektive auf die indigene Lebenswelt, sagen Kritiker. Die Indigenen werden da romantisiert, Gewalt und Massenmorde werden da ausgeblendet und es werden viele Klischees von indigenen Menschen vermittelt. Da ist jetzt die Frage, ob dieser neue Film das vielleicht anders macht. Wie wird die Geschichte denn Native Americans in diesem neuen Winnetou für Kinder erzählt? Das bespreche ich jetzt mit Carmen Kwasny. Die ist Vorsitzende der Native American Association of Germany, ein Verein, der Native Americans in Deutschland vernetzt und aufklären möchte. Hallo Frau Kwasny.
Ja, guten Tag.
Sie sind ja selbst kein Native American, aber Sie sind schon sehr lange in intensivem Kontakt mit Native Americans, befassen sich viel mit ihrer Geschichte, mit der Gegenwart, mit der Darstellung auch. Und Sie haben früher natürlich auch Winnetou geschaut. Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Begegnungen mit Winnetou?
Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich gerade frisch in der Schule lesen gelernt hatte und ich konnte einigermaßen flüssig lesen. Da wurde mir gesagt, ich müsste unbedingt die Karl-May-Bücher anfangen. Das war damals eine echte Herausforderung, wenn man noch so Anfänger ist. Und ich habe mich dann durch diese seitenlangen Landschaftsbeschreibungen regelrecht gequält. Ich habe die dann irgendwann weggelassen. Und ich wollte als Kind immer alles Mögliche wissen über, damals haben wir immer Indianer gesagt. Ich wollte alles Mögliche wissen über Indianer und habe das alles aufgesogen wie ein Schwamm. Und war da richtig begeistert von den Winnetou-Geschichten. Wir sind dann auch zu den Karl-May-Festspielen gefahren und ich habe die Winnetou-Filme geguckt, begeistert. Und ja, wir fanden Winnetou einfach toll. Mhm. Ja, wir haben Indianer gespielt die meiste Zeit und ja, der große Schock kam dann für mich später, wo ich dann erfahren habe, dass Karl May in seinen Geschichten alle möglichen indigenen Nationen kreuz und quer durcheinander gewürfelt hat und dass das Ganze nicht akkurat ist, dass es nicht stimmt, dass es verfälscht ist.
Und das kann mich noch daran genau erinnern. Ja. Aha. Und wie kam das? Also was genau hat Sie dann gestört? Also was fanden Sie dann problematisch, dass es mit der Realität nicht viel zu tun hat, was Karl May da erzählt?
Richtig. Ich habe dann angefangen, je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich kritisch damit auseinandergesetzt. Ich habe dann das, was es damals eben auf dem Markt gab, ich habe dann Bücher über Geschichte gekauft. Die haben ja meistens einfach nur den Titel Indianer und ich habe dann diese Geschichtsbücher mir angeschaut und habe dann gelernt, dass diese verschiedenen indigenen Stammesnationen in Nordamerika, dass die sich massiv voneinander unterscheiden, dass sie sich in der Sprache, in den Kulturen, in der Religion, im Lebensstil massiv voneinander unterscheiden und dass Karl May dann zum Beispiel kommt dann in den Film, gibt es dann Kanu und das Kanu gehört aber in die Waldlandregion oder in ganz vielen Filmen sieht man dann immer so einen verzierten Pfahl in der Mitte stehen, der wird dann als Marterpfahl bezeichnet und im Grunde genommen ist es angelehnt an einen Totempfahl und ein Totempfahl ist kein Marterpfahl und der gehört an die Nordwestküste.
Jetzt könnte man ja vielleicht sagen, dass Karl May gar nicht unbedingt ganz historisch korrekte Bücher schreiben wollte, sondern eben Geschichten erzählen wollte und Fiktion, kann man das so sagen?
Ja, ich denke, wenn man sich betrachtet, zu welcher Zeit, in welcher Zeit er das geschrieben hat, war es schon also weit von dem. Wenn ich überlege, wie Native Americans zu der Zeit dargestellt wurden, noch oft. Ja, hat er schon wesentlich weiter gedacht und dieser Völkerverständigungsgedanke, der war ihm sehr wichtig. Mhm. Und diese Freundschaft, diese ungewöhnliche Freundschaft zwischen Winnetou und Old Shatterhand und dieser Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden, das waren so die Kernaussagen damals.
Also
und
Sie das haben das schon bewusst, ja. Genau, es war bewusst. Also das heißt, Sie haben das irgendwie gern gesehen. Sie haben es dann irgendwann auch kritisch gesehen, haben aber trotzdem noch akzeptiert irgendwie, dass da auch irgendwann was Gutes dran ist. Kommen wir mal zu diesem neuen Film, den es jetzt gibt. Wir haben jetzt immer über die alten Karl-May-Geschichten und Karl-May-Interpretationen gesprochen. Jetzt gibt es eben diesen neuen Winnetou-Film für Kinder. Sie haben sich den angesehen. Was kann man sagen? Was erzählt dieser Film? Ist der so ähnlich wie die alten Winnetou-Filme?
Ich bin der Meinung, dass er bei weitem nicht an die alten Winnetou-Filme heranreicht. Und ich bin ebenfalls der Meinung, dass er einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Was ich feststelle, es findet eine große Entwicklung statt in den Vereinigten Staaten und auch in Kanada. Und es gibt sehr, sehr viele Veränderungen. Und wir hinken total hinterher in Deutschland. In Deutschland wird immer noch dieses Bild vermittelt. Ich habe dann versucht, für mich rauszubekommen, worum geht es in diesem Film? In diesem neuen Film gibt es zwei Kernaussagen. Ich habe das für mich reflektiert. Es geht darum, dass ein Pfeil lässt sich leicht zerbrechen und mehrere zusammen sind stark. Das ist so die Botschaft, die sich wie ein roter Faden durch den Film zieht.
Also die Gemeinschaft gegenüber dem Einzelnen, die Gemeinschaft ist das Wichtige.
Genau, das war so eine der Kernaussagen. Und dann ganz zum Schluss sagt halt Inchuchuna, dass der große Geist hat dich geschickt, als Zeichen niemanden zu misstrauen, nur weil deren Haut eine andere Farbe hat. Also es geht darum, dass man auf die Stimme seines Herzens hören soll und selbst wenn jemand eine andere Hautfarbe hat, dass es kein Grund ist, demjenigen zu misstrauen. Das sind jetzt so die Kernaussagen von diesem Film.
Und die sehen Sie problematisch?
Die finde ich deswegen problematisch, weil das im Film nicht wirklich umgesetzt wird. Mhm. Der Film ist voller Klischees. Ich empfinde die Requisiten, also besonders in diesem Tippidorf, die Requisiten sind meiner Meinung nach wirklich, ja, tut mir leid, ich muss die leider so bezeichnen, lieblos. Ja, da werden immer irgendwelche Tierschädel gezeigt, die kommen ständig ins Bild. Irgendwelche, ich vermute mal, dass es Rinderschädel sind, die sollen Bisonschädel darstellen und dann gibt es Schädel mit Geweih und dann gibt es einen Kreis, da sind so Wollfäden, so kreuz und quer drüber gespannt und da hängen ein paar Federn dran und überhaupt sind fast sämtliche Darsteller, die die Apachen darstellen, haben irgendwelche zerrupften Federn. So, das ist so, das ist überhaupt nicht das, was ich zu sehen bekomme, wenn ich Kontakt zu Native Americans habe und wenn es um Trachten geht.
Das ist lieblos, sagen Sie. Und ich habe mich auch gefragt, ich habe auch reingeguckt in den Film und ich hatte das Gefühl, es steckt natürlich auch total voller Klischees. Also ich kann mal kurz anspielen hier diesen Ton, als irgendwann die Native Americans, der Apachenstamm, anfängt zu singen. Das klingt dann so. Also das ist dieser typische, dieses Geheul, was einfach total klischeebehaftet ist. Und das sind natürlich ganz viele Klischees, wie Sie auch sagen, diese ganzen Tierschädel und irgendwie Ledertrommeln und so. Ich habe mich gefragt, also sind das Klischees oder hat das was mit der Realität von Native Americans zu tun?
Die verschiedenen indigenen Nationen haben verschiedene Trommelrhythmen. Aber das, was in diesem Film gezeigt wird, ist so dieser, hat mich voll erinnert an die alten Hollywood-Filme. Also dieses Bum, 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 Bum. Der Tanz ist total verkehrt, ja. Es fehlt dieser ganze Respekt, den ich immer wieder erlebt habe. Ja, wenn wir ein Powwow hatten, wenn wir indigene Gäste hatten, die ihre Kultur geteilt haben, da ist so viel Respekt und da ist auch dieser Respekt gegenüber den Ältesten. Und ich vermisse diesen ganzen Respekt einfach in diesem Film. Die weise Frau, da ist ein Podest gebaut. Dieses Podest ist sehr merkwürdig dekoriert. Das ist direkt über diesem Höhleneingang. Und da ist diese alte weise Frau. Und das wirkt für mich alles irgendwie so konstruiert und hat vermittelt überhaupt nicht die Werte, die Native Americans sich immer noch bewährt haben, trotz des Völkermords, trotz dieser ganzen Umerziehungslager, in die sie gesteckt wurden, also die Internatsschulen, wo die Sprache verboten war, wo sogar die Haare abgeschnitten wurden, wo sie gezwungen waren, die Kleidung zu wechseln, ihre traditionelle Kleidung nicht mehr tragen durften und. Er kommt ja immer mehr ans Tageslicht. Mhm. Und trotzdem ist immer noch dieser Respekt da.
Und Sie haben das Gefühl, dass dieser Respekt eben jetzt hier in diesem Film überhaupt nicht gelebt wird, den dargestellten Apachen gegenüber. Ist natürlich die Frage, wie kann man das besser machen? Also ich habe mich gefragt, kennen Sie da vielleicht auch Beispiele aus den USA, wo das besser gemacht wird?
Ja, ich finde, es ist allerhöchste Zeit, dass Native Americans selber, und das geschieht ja auch vor vielen Jahren, ja, dass sie ihre eigenen Geschichten erzählen, ihre eigenen Filme machen. Oder es gibt zum Beispiel ganz viele Geschäfte, Geschäftsmodelle, es gibt ganz viele Businesses, die einfach fest in indigenen Händen sind. Ja, und zum Beispiel, das allerbeste Beispiel ist, es ist in Deutschland kaum bekannt, dass der Seminole Tribe of Florida, die haben die ganze Marke Hard Rock aufgekauft. Das heißt, die Hard Rock Cafés gehören den Seminolen. Mhm. Und Native Americans sind nahezu unsichtbar in der Vielfalt der souveränen Nationen. Die haben den Status von souveränen Nationen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Und da gibt es 574 federally recognized, also auf USA-Staatsebene anerkannte Native American Nations und Communities. Und bei uns sieht man immer nur Tipis, Lederkleidung, Federschmuck und dieses fürchterliche Indianergeheul. Mhm. Jedes Mal aufs Neue, dieses Wuhu. Und uns sind da Dinge passiert, dass wir Gäste hatten aus den Vereinigten Staaten und die hatten ihre Tracht an und Erwachsene sind an uns vorbeigelaufen mit Wuhu. Mhm. Ja, das Geräusch gibt es gar nicht. Es gibt ein Lulu, das klingt so ähnlich. Und das machen die Frauen. Und das ist, ja, auf die Schnelle erklärt, eine Ehrenbekundung. Mhm. Ja, da kann man verschiedene Lieder hören, Ehrenlieder zum Beispiel. Und dann hört man zwischendurch das Trällern der Frauen. Das wird mit der Zunge im Mund gemacht.
Aber und Ihre Kritik ist, genau, Ihre Kritik ist, dass sich das eben nicht so genau angeschaut wird, sondern dass dann tief in die Klischeekiste gegriffen wird, um dann eine Geschichte zu erzählen, die überhaupt nicht den Werten der indigenen Bevölkerung entspricht. Sagt Carmen Kwasny, Vorsitzende der Native American Association of Germany, zu diesem neuen Film, der jetzt eben in die Kinos kommt, Der junge Häuptling Winnetou. Herzlichen Dank für Ihre Einordnung hier in Deutschlandfunk Kultur.
Gern geschehen, ich danke.
In Hamburg gibt es ab morgen ein neues Museum, zumindest für eine Weile, eine neue Zweigstelle des Deutschen Museums für schwarze Unterhaltung und Black Music. Das gab schon in Berlin, in Frankfurt, in Wien und jetzt eben auch in Hamburg. Und da geht es natürlich auch vor allem um schwarze Popstars, die aus Hamburg kommen oder enge Verbindungen nach Hamburg haben. Das läuft alles im Rahmen des Kampnagel Sommerfestivals. Und ich spreche jetzt mit der Leiterin des Museums, mit Mae the Preach vom Kollektiv Formation Now. Und die ist gerade mitten in den Aufbauarbeiten. Hallo, Frau Preach.
Hallo, wie man es hört.
Genau, es ist laut, hinten wird gearbeitet. Ja. Sie bereiten die Ausstellung vor, morgen geht's los.
Richtig.
Was genau werden Sie denn zeigen? Was genau wird denn jetzt gerade zum Beispiel noch vorbereitet und gebaut?
Das Ausstellungsdesign wird quasi noch abgeschliffen. Also steht schon, das sind nur noch die kleinen Retouches, die gemacht werden. Und das Archiv steht, die Exponate stehen auch soweit. Es sind nur noch Kleinigkeiten, die jetzt noch fehlen.
So wie das sein soll am Tag vorher.
Genau.
Was sind denn das für Exponate? Was genau zeigen Sie zur Geschichte der schwarzen Unterhaltung und Black Music in Hamburg?
Also wir zeigen neben dem Archiv, was wir uns teils ja beliehen haben, aus Berlin, aus Frankfurt und aus Wien, zeigen wir halt Exponate auch von Hamburger KünstlerInnen, vor allem von Nana Darkman, von Sammy Deluxe und von Jamaican Papa Kirwan aus Hamburg, von Black Butterfly. Darunter sind goldene Schallplatten, Awards, persönliche Gegenstände, die persönlichen Wert haben.
Mhm.
Genau.
Geht es vor allem um Musik? Höre ich das richtig?
Es geht vor allem um Musik, aber eben auch um Film. Also einfach die Unterhaltungsbranche übergreifend, genreübergreifend. Genau.
Und wie kann man sagen, also Sie sagen, das kommt jetzt aus dem größeren Archiv, aber welche Rolle spielt auch Hamburg und welche Rolle spielt auch Hamburg in der Geschichte der schwarzen Unterhaltung in Deutschland? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
Also ja, total, weil also Hamburg ist sowieso eine Musikstadt und das ja auch schon seit Jahrzehnten ist es eine Musikstadt und hier ja, fand viele statt, gerade auch in der Hip-Hop-Szene. Also Hip-Hop ist ja auch hier groß geworden durch Samy Deluxe und Daniel und alle weiteren, die noch hier auch zu Ames Bush gehörten, aber auch Größen wie Fazer Jansen, die eigentlich nicht so bekannt waren bekannt, aber man kennt die Namen nicht mehr so in dem Zusammenhang, eine großartige Aktivistin und Musikerin oder Marine Jahr, Schauspielerin und auch Musikerin aus Mitte der, aus 1940 bis ungefähr, weiß ich, 20, 30 Jahre oder so. Also das sind Größen, die alle aus Hamburg stammen und auch noch hier leben. Beziehungsweise Fazer Jansen ist in Oberhausen ja gestorben, aber sonst haben sie alle ihre Wurzel aus Hamburg.
Das finde ich spannend.
Und Hamburg ist geprägt.
Und Hamburg geprägt, genau. Und das finde ich spannend, dass sie auch Namen haben, die nicht so bekannt sind. Und also für mich war das auch Fazer Jansen. Ich kannte sie nicht. Ich habe mal einen kleinen Ausschnitt von einem Song von ihr, den spiele ich mal an.
Frieden, Freiheit, Liberté, auf zum Kampf und Marsche.
Das ist Freedom, Freiheit, Liberté von 1976. Können Sie noch mal sagen, wer Fazer Jansen genau war und wieso sie so wichtig war?
Also Fazer Jansen, wie ich schon sagte, war eine Aktivistin. Das ist eine hochgrad interessante Frau, die halt auch die KZ überlebt hat. Ist Tochter eines Diplomaten und einen schwarzen Diplomaten und einer Zimmermädchen, deutschen Zimmermädchen, die halt aber früh aber auch adoptiert worden ist. Ja, und also die erzählt halt von ihrer Zeit, also gerade in ihrer Musik, ne, erzählt sie von dem Schmerz, von der Zeit während des KZs, aber eben auch, wie sie bürgerrechtlich eben gekämpft hat, gerade für schwarze Menschen auch in den 60ern. Also es ist super interessant. Also für mich war das unglaublich interessant, sie sehr spät kennenzulernen. War ein bisschen traurig darüber, dass ich sie erst vor 10 Jahren kennengelernt habe, weil ihre Musik ist, also man kann ja Kritik an Musik, aber die Texte sind unglaublich tiefgehend und so wichtig und einfach immer noch aktuell. Eigentlich auch traurig ist, dass es immer noch aktuell ist, aber so wichtig.
Ja, und kann man sagen, was für eine Rolle sie gespielt hat? Also ich meine, wenn sie so unbekannt war, welchen Einfluss hatte sie auf die Musikwelt und die Popwelt auch in Hamburg? Kann man das sagen?
Ich glaube nicht nur Hamburg, ich glaube, sie war schon in Deutschland ja schon bekannt als Volksmusikerin. Nur sie ist in Vergessenheit geraten. Das ist, glaube ich, das Ding, dass sie halt gerade jetzt hier bei den jungen Menschen ist in Vergessenheit geraten.
Sie haben auch noch eine andere, ältere Künstlerin, haben Sie auch schon angesprochen, Marine Jahr, die ist Jahrgang 1930 und die hat nochmal ganz andere Musik gemacht. Die war ja eher so Schlagersängerin. Was für eine Rolle spielt sie für die Geschichte der schwarzen Unterhaltung?
Ich glaube, bei Marine Jahr ist es sehr interessant, dass sie halt ein bestimmtes Bild verkörpert hat, beziehungsweise wurde sie in dieses Bild gedrängt, dass sie immer ein junges Mädchen spielen musste, auch als 20-Jährige noch eine 14-Jährige dargestellt hat und dass sie halt ganz schön problematische Songs gesungen hat, wo sie auch gedrängt worden ist. Und das ist, glaube ich, interessant, dass sie auch, also sie halt auch einfach mit einem lächelnden und einem weinenden Auge von der Zeit spricht. Wo sie sich halt nicht wehren konnte in der Musik, aber jetzt als Erwachsene dann schon auch aktivistisch unterwegs war. Und für viele aus Hamburg, die sie auch kennen, also viele, Marine Jahr ist jetzt schon auch bekannt, auch bei den Jüngeren, ist sie auf jeden Fall ein Vorbild. Also gerade für ihre Stärke, für ihren Mut, das zu sagen, was sie sagen will und aus der Vergangenheit auch mitlernt und mitgenommen hat und uns belehrt.
Genau, und ich glaube, es ist wahrscheinlich, also Sie sagen, dass das ein Vorbild ist für viele jüngere Menschen und wahrscheinlich werden auch viele andere jüngere Menschen Sie vielleicht erst kennenlernen in Ihrer Ausstellung.
Richtig.
Sie haben jetzt natürlich lange recherchiert für die Ausstellung und ich frage mich, haben Sie da nochmal viel Neues rausgefunden? Also sind Sie auf Neues gestoßen? Gab es neue Erkenntnisse, was jetzt die Geschichte der Black Music und schwarzen Unterhaltung in Deutschland angeht?
Ich glaube, die Vielzahl, das hat mich, glaube ich, überwältigt. Also die Vielzahl von schwarzen KünstlerInnen, das war schon, also einige kannte man ja, also gerade, weil ich bin ja in den 90ern aufgewachsen, das war ja die Hochburg von Eurodance und Hip-Hop, Aber die Vielzahl, so in der Masse, ist es schon überwältigend und beeindruckend.
Das sagt die Leiterin der Hamburger Zweigstelle des Deutschen Museums für schwarze Unterhaltung und Black Music. Und dieses Museum, diese Ausstellung, das startet morgen, ist dann 3 Wochen lang zu sehen bis zum 28. August, alles im Rahmen des Kampnagel Sommerfestivals. Vielen Dank nach Hamburg an Maple Preach.
Danke auch.
Die anspruchsvollen Horrorfans unter Ihnen, die warten vielleicht schon lange auf genau diese Woche, weil es kommt jetzt der neue Film von Jordan Peele hier in Deutschland ins Kino. Nope heißt dieser Film. Jordan Peele gilt ja mittlerweile als Meister des Horrorkinos. In den USA zum Beispiel hat jetzt sein neuer Film allein am ersten Wochenende gleich 44 Millionen Dollar eingespielt. Und ob der Film wirklich die Erwartungen erfüllen kann, ob der so wirklich so meisterhaft ist wie der Ruf, das erzählt uns jetzt Anta Helena Recke, die den Film für uns gesehen hat. Ich habe mir zumindest mal den Trailer angeschaut und da wird auf jeden Fall sehr klar, das ist ein Film, der in der Wüste spielt. Worum geht's denn da genau?
Ja, es geht um ein schwarzes, traditionsreiches Familienunternehmen in der einsamen Landschaft von Kalifornien. Die Familie Haywood, die sind Pferdetrainer, die haben eine Ranch dort. Und spielen quasi, also arbeiten quasi in der Filmindustrie als Pferdetrainer. Gleich zu Beginn des Films stirbt der Vater, der Unternehmensgründer, und wird quasi durch ein vom Himmel fallendes Geldstück exekutiert. Vor einer spektakulären Landschaftskulisse fällt er von seinem Pferd. Und das ist eben der Auftakt. Die beiden Erben, ein ungleiches Geschwisterpaar, wollen eben im weiteren Verlauf, geht es darum, wie sie dieses Erbe und die Ranch durchs Nadelöhr der Geschichte bringen. Und die werden dann eben relativ bald auch aufgesucht von UFOs, die scheinbar die Ursache waren für diesen seltsamen Objektregen, der auch ihren Vater hingerichtet hat. Interessanterweise geht es dann nicht darum, in dem Film das herauszufinden, was die Aliens wollen oder was die unbekannten Flugobjekte wollen, sondern eher darum, von denen einen Schnappschuss einzufangen, um mit dem wiederum in der Oprah-Show aufzutreten und reich zu werden, die Farm zu retten und die finanzielle Zukunft zu sichern. Und so ist es eigentlich eine ganz schöne Parabel, also dass die beiden, dieses charismatische Geschwisterpaar, selbst im Angesicht einer großen existenziellen Gefahr aufs Wesentliche fokussiert bleiben, nämlich zu hustlen. Und das macht das Ganze auch zu einer sehr schwarzen US-amerikanischen Geschichte, würde ich sagen.
Ja, genau, wie so oft ja auch bei Jordan Peele, ne? bei dem es ja in vielen Filmen auch um Rassismus geht letztlich. Bisher klingt es eigentlich noch nicht so richtig nach so Horrorschock oder sowas, klingt eher nach Science-Fiction oder so. Wie ist der Film denn gemacht? Wie wirkt der?
Der Film ist, genretechnisch kommt der Film als eierlegende Wollmilchsau daher. Es werden Referenzregister gezogen aus Western, Horror und Alien-Blockbuster. Und die werden auch in vielen Momenten des Films meisterhaft gezogen und hinterlassen in ihrer rätselhaften Verflechtung trotzdem eine ziemliche Konfusion. Der Film hat einen, wie ich finde, seltsamen Rhythmus. Viele Gruselszenen changieren bei Tageslicht zwischen spannungsvoller Aufladung und unterspannt lakonisch cooler Situationskomik, die für sich genommen einen wahnsinnig tollen Ton trifft, für Zuschauerinnen, die einen genretypischen Nervenkitzel suchen, allerdings zu einer unbefriedigenden Seherfahrung führen könnten. Es sind extrem reizvolle Bilderwelten und trotzdem will sich kein richtiger Spannungssog entwickeln.
Was natürlich ziemlich ungewöhnlich ist eigentlich für so einen Horrorfilm, aber für Jordan Peele ist es ja vielleicht auch passend, oder? Weil er ja eigentlich in allen seinen Filmen so einen ganz eigenen Horroransatz hat, oder?
Ja, das stimmt wohl, genau. In Get Out war es noch eine relativ einfache Metapher, für die quasi der Horror stand, nämlich einfach die subtile, mitlaufende, immer anwesende Bedrohung des strukturell historischen Rassismus in ein klassisches Horrorfilm-Setup zu übertragen. Bei Us wird es schon komplizierter. Da geht es um eine mörderische Doppelgängerfamilie, die vielleicht für die Angst vor dem Fremden, vielleicht für die proletarische Weltrevolution oder auch für die Angst vor den verschütteten Aspekten des eigenen Selbst stehen könnte. Keiner weiß es natürlich. Und bei Nope ist es das bisher abstrakteste Konstrukt, wie ich finde. Wie gesagt, es dreht sich alles so ein bisschen um die Zweischneidigkeit des Spektakulären in der modernen Medienlandschaft. Es geht um das Erwachsenenleben von vergessenen Kinderdarstellern aus Hollywood. Aber so ganz klar kann man überhaupt nicht benennen, wer hier eigentlich bedroht wird durch was und warum.
Das klingt natürlich auch total spannend und hat total viele Referenzen, kann man sich wahrscheinlich sehr viel rausholen, wenn man sich darauf einlässt. Würden Sie denn sagen, das ist ein richtig guter Film? Sollte man den schauen?
Ich finde, man sollte den auf jeden Fall schauen. Ob es ein richtig guter Film ist oder nicht, das soll man selber für sich entscheiden. Aber ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Der Film ist total gut gemacht. Also die Cinematografie ist der Hammer. Gerade die Besetzung, Daniel Kaluuya, Kiki Palmer und auch die NebendarstellerInnen haben einen echt guten Job gemacht. Gerade Kiki Palmer, bei der man sich schon lange fragt, warum die eigentlich keine große Kinorolle bis jetzt hatte. Also man weiß eigentlich warum, aber freut sich darüber. Und sie hat auch wirklich das total gut gefüllt. Also man kann sich das super angucken. Es gibt viel zu entdecken, gerade für Filmfans, die vielleicht noch mehr von den Referenzen mitbekommen als jetzt Otto-Normalverbraucherin. Eben, also obwohl die vielfältigen Erklärungsversuche eher dem Zweifelsfall überlassen werden, ist es trotzdem ganz großes Kino.
Ab morgen zu sehen im Kino Nope, der neue Film von Jordan Peele. Und den haben wir hier besprochen mit Anta Helena Recke. Vielen herzlichen Dank dafür.
Danke auch.
Fundstück.
Dass die Einwohner von New York die größte Skulptur bilden, die jemals hergestellt wurde, hat der Lettrist Gérard-Philippe Brotin erkannt. Die Struktur des menschlichen Alltags innerhalb dieses Gebildes untersuchte der Künstler 1976 mit einer Komposition für Radio France. Dazu hat Brotin eine Art persönliches Alphabet von menschlichen Lauten zusammengestellt. In der Etude Numero 1 hat er sie vor einem im Hintergrund tickenden Metronom arrangiert. Es ist ein Stück über die Zeit und menschliche Empfindungen, die beide keinen Stillstand kennen.
Ja, Zeit trifft auf Mensch, eine Klangkunst-Etüde von dem französischen Künstler Gérard-Philippe Brotin, entdeckt von Paul Paulun hier in Deutschlandfunk Kultur, ein Fundstück. Und Sie finden natürlich alle seine Fundstücke auf unserer Seite, auch auf deutschlandfunkkultur.de. Jetzt kommen wir zu unserem Jahresthema.
Die Karre kostet, der Sprit, er kostet.
Straße der Besten. Kein Geld, kein Groß, keine Knete. Working Class Heroes in der Popkultur.
Ja, von der Hand in den Mund, wenn Arbeit nicht zum Leben reicht, so heißt ja unser Denkfabrik-Thema in diesem Jahr. Und das schauen wir uns aus verschiedensten Perspektiven an, natürlich auch aus unserer Popkulturperspektive. In der Türkei, da gibt es seit einem Jahr ein Phänomen, dass da ein Mafia-Boss zu so einer Art Working-Class-Hero hochstilisiert wird. Sedat Peker, der ist wirklich türkischer Mafia-Boss. Aber wie gesagt, seit einem Jahr wird er gefeiert als Held von Oppositionellen, von kritischen Teilen der Bevölkerung, weil Peker traut sich, wichtige Politiker und auch Mitglieder von der Regierung Erdogan verbal anzugreifen im Netz, indem er angebliche Verfehlungen enthüllt. Wie er das macht, was das für Auswirkungen hat und wie der gefeiert wird, das erzählt uns jetzt Karin Senz aus Istanbul.
Über Wochen dominiert Sedat Peker im Frühjahr 2021 die regierungskritischen Medien. Selbst die Regierungsnahen kommen nicht darum herum, über ihn zu berichten. Auf den Straßen gibt es fast kein anderes Thema mehr. Jeden Sonntag öffnen Neugierige YouTube und warten auf sein neuestes Enthüllungsvideo. Liebe Freunde, liebe Brüder, begrüßt er sein Millionenpublikum. Dann legt er los. Süleyman, los, nimm doch unsere Freunde fest, die mich angeblich unterstützen. Ich schwöre dir, ich werde dir noch wer weiß was antun. Süleyman, das ist kein geringerer als der türkische Innenminister Süleyman Soylu. Peker unterstellt ihm Kontakte zur Unterwelt. Soylu ist einer von vielen, über die Peker auspackt. Er habe viele Politiker mit seinem Geld groß gemacht. Jetzt werde er sie zerstören, droht er. Jahrelang pflegt er gute Kontakte zu Politikern der Regierungspartei AKP. Dann kommt es zum Zerwürfnis. Sedat Peker setzt sich ins Ausland ab, wahrscheinlich nach Dubai. Dort nimmt er ein YouTube-Video nach dem anderen auf, immer wieder in anderen Szenerien. Mal trägt der Mafia-Boss ein weißes, mal ein schwarzes Hemd, immer weit aufgeknöpft, eine dicke Kette um den Hals. Er wird zum Star und zu einem Hoffnungsträger. Die Istanbulerin Ayşe, das ist nicht ihr wirklicher Name, ist eine von Millionen, die Videos auf YouTube mitverfolgen, anfangs mit viel Skepsis. Jetzt verpasst sie keine Folge mehr. Wir haben schon lange auf sowas gewartet. Als türkisches Volk fühlen wir uns seit langer Zeit in einer ausweglosen Situation, in einem Chaos. Jetzt ist tatsächlich was passiert. Okay, da hat ein Mafia-Boss angefangen zu reden, aber das hat unser Interesse geweckt. Die wirtschaftliche und politische Situation in der Türkei haben sie immer mehr deprimiert, erzählt Ayşe. Das hat sich mit den Videos geändert. Zuerst habe ich mich gewundert. Ich war wirklich sehr überrascht. Ich war verärgert und habe mich gleichzeitig auch ein bisschen gefreut. Endlich spricht ein Insider. Und zwar ein Insider, was die Mafia und die Politik in Ankara angeht, glauben viele. Pekers Familie stammt aus dem Kaukasus. Sie kommt in die Türkei und siedelt sich am Schwarzen Meer in der Region um Trabzon an. Er selbst wird in Sakarya geboren, gut 160 Kilometer östlich von Istanbul, irgendwann Anfang der 1970er. In welchen Verhältnissen er aufwächst, ist nicht bekannt. Er soll eine Zeit lang in München gelebt haben, heißt es. Schon mit 17 sitzt er das erste Mal im Gefängnis. Er bekommt den Beinamen Reis, zu Deutsch Anführer, den er sich später auch in seinen Reisepass eintragen lässt. Es ist der Beginn einer kriminellen Karriere, einer Mafia-Karriere mit allem, was dazugehört. Körperverletzung, Mord, Schutzgelderpressung und Freiheitsberaubung werden ihm vorgeworfen. Immer wieder landet er im Gefängnis. Seine YouTube-Fans scheinen das auszublenden. Der Journalist Haki Özdal von der oppositionellen Plattform Gazete du Var glaubt, Peker hat sich für seine Videos einen guten Berater geholt, um das Mafia-Image abzuschütteln. Jetzt ist er plötzlich ein besorgter Vater, der für seine Kinder kämpft. Damit überzeugt er zumindest einen Teil der Gesellschaft. Und das politische Mittel besteht aus Appellen an Aleviten, Kurden und Linke. Also genau die Schichten, gegen die er in der Vergangenheit vorgegangen ist. Er punktet auch bei ihnen, obwohl der Mafia-Boss als Nationalist gilt. Zuletzt hatte er den Sohn des früheren Ministerpräsidenten Binali Yildirim angegriffen. Der sei für Drogenschmuggel im großen Stil verantwortlich. Der Journalist geht davon aus, dass manches durchaus wahr sein könnte. Für ihn ist aber noch was anderes im Zusammenhang mit dem Phänomen Sedat Peker wichtig. Diese Enthüllungskampagne kommt in einer Zeit, in der die Regierung Erdogan nicht nur mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, sondern auch mit den Vorwürfen von Missmanagement bei der Covid-19-Pandemie. Das sorgt für Unruhe, voller Zorn in der Gesellschaft.
geliyor.
Um Pekka ist es ruhiger geworden, aber nicht ganz ruhig. Vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im nächsten Jahr will er wieder loslegen auf seinem YouTube-Kanal. Ob er wieder millionenfach geklickt wird, wie vor gut einem Jahr, wird sich zeigen. Damals gibt es sogar Stimmen, die sagen, wenn der auf dem Stimmzettel stehen würde, ich würde ihn wählen. Den Mafia-Boss Sedat Peker.
Karin Sens aus Istanbul über eben diesen Mafia-Boss Sedat Peker, der in der Türkei teilweise als Held gefeiert wird.